viele Nationalmannschaften beim Kopenhagen Bowl. Wir sprechen darüber, wie sie abgeschnitten haben. Außerdem zwei spannende Spieltage aus den beiden ersten Ligen in Deutschland. Viel Spaß!
Hallo liebe Leute, wir machen weiter jetzt mit einem Sammelsurium an Spieltagen. Ihr habt schon drauf gewartet, wir haben vor 2 Wochen über den Kopenhagen Bowl eine Preview gemacht. Jetzt kommen die Ergebnisse, jetzt kommen die Insights. Wir hatten Lasse vor Ort und der Kopenhagen Bowl hat es wirklich in sich. Aber das ist nicht das Einzige, worüber wir heute reden wollen, denn das vergangene Wochenende, wir hatten einen Erstligaspieltag in der DFL 1, wir hatten einen Erstligaspieltag in der DFL F und darüber wollen wir heute sprechen, denn diese beiden Spieltage haben uns schon wirklich, wirklich viel gezeigt im Hinblick auf Final 8 und Final 4. Wir haben einiges zu besprechen hier und damit würde ich sagen, steigen wir rein. Wir beginnen aber mit dem Kopenhagen Bowl und da würde ich gleich mal an dich geben, Lasse, denn du warst dabei, für dich war es das erste Mal auf dem Kopenhagen Bowl. Olli und ich, wir waren ja beide die letzten Jahre ab und zu dabei, dieses Jahr nicht. Aber wie war es für dich? Wie war die Atmosphäre? Wie war generell das Turnier?
Ja, Kopenhagen Bowl, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nicht gewusst, wie groß es ist, aber es ist ja riesig. Also das Größte, was ich bis jetzt gewohnt bin, war der Adel Bowl. Der auch schon groß ist. Und der Kopenhagen Bowl ist von der Anzahl der Teams, die mitmachen, nochmal ein bisschen größer. Es ist auch ganz cool, dadurch, dass die Felder alle auf einem Platz direkt quasi nebeneinander sind, kommt einem das auch nochmal viel mehr vor. Überall ist quasi Flag Football irgendwie auf, ich glaube, 13 oder 14 Feldern oder sogar noch mehr wird da teilweise gleichzeitig gespielt, was richtig Spaß macht. Ganz den Vibe von einem, zum Beispiel einem Adria Bowl hat es meiner Meinung nach nicht ganz, weil man nicht mit allen Teams quasi vor Ort noch am Hotel auch noch ist. Das heißt, nachdem der Turniertag dann zu Ende ist, verläuft es sich recht schnell. Wir hatten witzigerweise oder logischerweise auch in den großen Hostels da in Kopenhagen, wo man billig unterkommt, waren noch ein, zwei andere Teams. Das war dann ganz cool. Mit denen hat man sich noch ein bisschen unterhalten können. Aber dann nach dem Abend ist dann immer so ein bisschen in den Teams aufgesplittet, was zum Beispiel bei dem Big Bowl oder auch bei dem Adria Bowl nicht der Fall ist, weil man da abends dann immer noch so ein bisschen im Hotel noch wen hat oder beim Big Bowl ja sogar die Party. Trotzdem hat super Spaß gemacht, das Wetter war richtig geil, es war ja ein Fest des Flag Footballs, würde ich sagen, vom Schwimmerischen her und auch, glaube ich, vom Spielniveau, aber da wollen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen.
Ja, ich würde sogar sagen, weil du es gemeint hast mit so vielen Teams, dass wir sprechen ja die Woche sicherlich dann auch nochmal über den Big Bowl, der jetzt am Wochenende ansteht, der jahrelang immer als das größte Turnier in Europa betitelt wurde. Ich glaube, das ist er jetzt nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass der Kopenhagen Bowl dann mittlerweile jetzt größer ist.
Also auf jeden Natürlich, Fall an der Anzahl an teilnehmenden Teams ist auf jeden Fall der Kopenhagen Bowl größer.
Ja, ja, genau. Also es, wie gesagt, Festival, Stand, wie auch immer, das ist ein anderer Punkt. Es geht wirklich um Anzahl der Teams, Anzahl der Felder, wie du sagst, liegt aber eben auch an diesem wahnsinnig riesigen Gelände, was sie da haben. Das ist ja dann einfach in Waldorf begrenzt. Ich weiß, dass sie da schon mal jahrelang überlegt haben, ob sie den Sportplatz daneben noch mieten in Waldorf, um noch mehr Teams einzuladen, haben sich aber dann dagegen entschieden, weil es dann einfach zu unübersichtlich wird. Darum soll es auch nicht gehen, aber wie du sagst, es ist wahrscheinlich mittlerweile das größte Turnier in Europa.
Und man muss sagen, man spielt 3 Minuten länger pro Halbzeit und die Elite Division, ich glaube, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, spielen am zweiten Tag nach IFAF-Regeln volle Spiele. Was ich auch sagen muss, eine sehr coole Abwechslung ist, man hat am ersten Tag so ein bisschen, um die Teams einzuordnen in der Gruppenphase, spielt man 2x15 Minuten Running Clock mit letzten Play und dann am zweiten Tag hat man dann so grob die Gegner quasi auf seiner Spielstärke so ein bisschen gefunden, kann man natürlich nicht immer so sagen. Und da spielt man dann komplette IFAF-Regeln, fand ich auch sehr angenehm, muss ich sagen.
Dann ist das aber neu, weil das war die letzten Jahre definitiv nicht so. Zumindest seit ich, also die ich mitgespielt habe, alle, da war es auf jeden Fall noch so, dass sie es Richtung Finale auch so belassen haben. Sie haben, glaube ich, irgendwann mal das Finale geändert, also das Finale dann IFAF-Regeln war. Aber ich finde es, wie du sagst, cool, weil es natürlich für die Teams auch noch eine größere Vorbereitung oder bessere Vorbereitung ist, wenn du da noch näher an diese Regeln rankommst. Genau. Ja, ich glaube, du sagst Competition auf höchstem Niveau, dann schauen wir doch mal auf die Elite Division. Ist, denke ich, für uns die, die wir am besten beurteilen können, die du mitgespielt hast, die wir im Vorfeld auch am besten kennen. Ich glaube, es gab einige Überraschungen, zumindest für mich, die im Vorfeld ein bisschen anders von uns eingeschätzt wurden, beziehungsweise aber auch vielleicht aufgrund von Wissen, fehlendem Wissen zustande kamen. Wollen wir dann einfach die Gruppen quasi mal nacheinander durchgehen, oder? Ich würde sagen so.
Ja, so ganz schnell können wir es auf jeden Fall mal durchgehen.
Also, wir hätten mit Gruppe A auf jeden Fall die Gruppe mit dem Team aus, mit der längsten Anreise, den Rangers aus Australien, die diese Gruppe auch gewonnen haben, wobei es wohl ein ziemlich harter Fight da oben war, weil es gab am Ende drei Teams mit drei Siegen. Die Rangers eben, dann Revolution, das wussten wir ja im Vorfeld nicht, war ein Team aus Israel, also quasi eine Hälfte der israelischen Nationalmannschaft, dann Frozen Red, das wären die dänische Nationalmannschaft, zumindest die Hälfte, die Kelkheim Lizards und die Sollentuna Stars White, das ist das schwedische Team, war das die Nationalmannschaft? Ich weiß nicht, kannst du was dazu sagen, Lasse? Also ich glaube, weil es da auch zwei
alle,
gab.
Es haben zumindest alle so genannt vor Ort.
Genau, okay. Dann haben wir quasi die fünf Teams. Wir haben drei Teams, wie gesagt, die drei Spiele gewinnen, untereinander sich gegenseitig schlagen und die Lizards und die schwedische Nationalmannschaft, die ein bisschen darunter leidet, dass sie diese auch im Verlauf des Turniers, glaube ich, sehr starken Gegner hatten.
Genau, die
ja,
Rangers,
für mich, ja.
Kann man, glaube ich, noch kurz dazu sagen, spielen unter australischer Flagge. Es ist auch ein australisches Team, Croydon Rangers, als ein Vorort oder ein, ich weiß nicht, ob es offiziell ein Vorort ist, sondern eine eigene Stadt, aber ist auf jeden Fall bei Melbourne. Ich war da tatsächlich auch sogar schon mal. In Croydon habe ich dann danach herausgefunden. Die haben aber mit ein bisschen amerikanischer Unterstützung gespielt. Also es war mehr so ein bisschen Croydon Plus, glaube ich. Croydon Rangers Plus. Aber die haben richtig schön und ansehnlichen Flag Football gespielt, muss man sagen.
Ja, was ich gesehen habe, war auch gerade so der amerikanische Support nicht zu verachten, glaube ich.
Ja.
Wir werden sicherlich später nochmal über sie sprechen. Also wie gesagt, für mich dann natürlich die Überraschung in der Gruppe ist dann, wenn man sie vielleicht vor Ort sieht, nicht mehr die Überraschung, dass sie die gewinnen. Israelis, glaube ich, erwartbar stark. Die Dänen fand ich auch schön zu sehen, dass sie da kompetitiv waren. Ansonsten die Lizards und die Schweden, glaube ich, in der Zusammensetzung dann erwartbar nicht weiter. Ich glaube, drei kamen weiter oder so ungefähr. War das die Idee?
Nee, also der erste kam, glaube ich, oder die ersten zwei, nee, der erste kam fix weiter und die anderen haben noch, nee, die ersten zwei kommen fix weiter und drei und vier haben, glaube ich, so eine Art Elite Qualification gespielt.
Okay.
Um quasi einen Spot noch in dem, im oberen Bracket zu bekommen. Oder
da werden wir auch nochmal drüber sprechen später, weil gerade bei eurer Gruppe, muss ich sagen, ich war ja nicht dabei, ich habe es nur auf dem Ticker oder zum Beispiel in der App gesehen und die App widerspricht sich selber, die Homepage und die App, sodass ich ein anderes Ergebnis hatte oder zum Beispiel alle, die das darauf geschaut haben, als es vor Ort war und dementsprechend auch total verwundert war. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja. Ihr seid ja erstmal auf die zweite Gruppe.
B2 gewesen, genau, dann springen wir in Gruppe A2. Wen hatten wir da?
Ja, da hatten wir Nationalmannschaft. Wir wollen hier nochmal dazu sagen, wir nennen sie natürlich immer Nationalmannschaft. Offiziell sind sie nicht unter dem Logo des AVD hingefahren. Das war quasi, sie haben das selber organisiert. Aber de facto kann man sagen, dass das Spieler aus unserem derzeitigen und erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Bisschen Jugendhilfe war noch mit dabei. Ein, zwei junge, gerade in der Defense, ein, zwei junge Spieler wurden noch dazu mitgenommen. Die haben die Gruppe souverän gewonnen, würde ich sagen. Ein, zwei Spielen war es vielleicht ein bisschen knapper, als man denkt, gerade gegen die 65ers, aber trotzdem so sehr souverän gewonnen, würde ich sagen. Vor den 65ers, die habe ich gerade schon gesagt, die kommen dahinter, gewinnen alles außer gegen die Nuola Backflippers, unter dem Namen haben die Teile der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Dahinter die Luzern Pikes mit großer Unterstützung aus oder ich weiß nicht, ob es groß und schön aus Deutschland ist oder ob die Pikes einfach nur zur Hälfte bei Berlin spielt, aber also es sind viele bekannte Gesichter bei den Luzern Pikes von den Lichtenberg Lions auf jeden Fall gewesen, war schön zu sehen. Genau, und dann kommen wir zum Team, das wir, ja, glaube ich, vorher ein bisschen besser eingeschätzt hätten. Die Ljubljana Frogs waren auch wieder in einer guten Besetzung da. Sie hatten natürlich ein paar Spieler nicht, die in anderen Nationalmannschaften mitgespielt haben. Ich kann mich erinnern, am Adler Bowl, wo sie gut performt hatten, hatten sie zum Beispiel noch den dänischen Safety dabei, den großen 13er. Sie hatten einen anderen Quarterback jetzt hier dabei und deswegen konnten sie in der Gruppe nicht ganz so stark performen, wie wir das vielleicht vorher von ihnen erwartet haben. Als letztes in der Gruppe noch die Checkered Lions, das war die kroatische Nationalmannschaft.
Ah, okay.
Ganz witzig auch, hier hat natürlich Ante Soso dann mitgespielt.
Der das heißt, auch Lichtenberg war mal komplett da.
Kannte quasi die halben Pikes. Ante, ich kenne seinen Nachnamen nicht, der Organisator vom Arbe Bowl, war als Team-Koordinator auch mit dabei. War auch ganz schön. So schließt sich irgendwie ein bisschen der Kreis wieder.
Ja, cool. Nee, das wusste ich auch nicht, dass das die Nationalmannschaft ist, aber macht ja irgendwie dann Sinn, auch unter diesem Beschreibung der Flagge oder so, ja. Würde ich sagen, springen wir in Gruppe B1, machen gleich mit der nächsten Nationalmannschaft weiter. Diese Gruppe gewinnen nämlich die Patriots. Da hatten wir ja kurz drüber gesprochen, ob das Zagreb ist, weil Zagreb Patriots quasi sind. Es sind aber auch quasi Israelis, also quasi die andere Hälfte der Nationalmannschaft. Dementsprechend natürlich stark. Wir wissen ja, dass die Israelis da durchaus im Flag Football seit Jahren eine wirklich, wirklich starke Nation sind, gewinnen die Gruppe überlegen. Vor London Smoke, das ist ein bekanntes Team, stark wie immer, gewinnen hier alle drei Spiele. Etwas überraschend für mich, dass die Champions Bowl-Sieger, über die wir ja auch im Vorfeld gesprochen haben, aus Grenoble, hier nur Dritter werden. Vielleicht geschuldet den starken Gegnern, die sie da hatten, aber hier hätte ich ein bisschen stärker eingeschätzt auf Platz 3. Dann haben wir die zweite Hälfte der schwedischen Nationalmannschaft, die ein Spiel eben gegen die Norweger gewinnen und die norwegische Nationalmannschaft hier mit 4 Niederlagen. Aber da hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass das Team auch noch ein bisschen im Aufbau ist.
Man muss sagen, das war ein ganz, ganz junges Team. Wir haben dann am zweiten Tag, das nehme ich jetzt einfach ein bisschen vorweg, dann nochmal gegen sie gespielt. Das war ein Team, da ist noch nicht viel zusammengelaufen. Da waren auch die Ansätze. Und ich muss sagen, ich hätte physisch einfach ein stärkeres Team erwartet. Dass da vielleicht flag-footballerisch nicht ganz so viel da ist, okay. Aber da muss Norwegen sich nochmal ein bisschen anstrengen, um da auch besser Athleten hinzubekommen. Weil selbst von der athletischen Seite her war das noch nicht genug. Auch um in einer EM irgendwas auszurichten, dass man nicht letzter wird, muss man ganz klar, glaube ich, so sagen. Obwohl ich jetzt hier gleich auch noch dazu sagen kann, dass Team Bulgaria eine Nationalmannschaft auch noch mitgespielt haben. Die haben aber in der Leisure Division mitgespielt. Also es gab auch andere Nationalmannschaften, die gesagt haben, sie stellen sich dieser Herausforderung nicht. Ist vielleicht dann auch ein wilder Call und ist, glaube ich, auch ganz angenehm, meine Leisure Division gegen die Nationalmannschaft dann zu spielen.
Ich glaube, es ist gar kein so wilder Call. Wir hatten es ja letztes Mal bei der Preview-Folge schon angesprochen. Dass man eine Nationalmannschaft ist, heißt wirklich nicht, dass man besser ist wie ein gutes Vereinsteam.
Ja.
Aktuell vor allem muss man einfach so sagen, wenn wir Richtung Osteuropa gehen, dann gibt es viele Nationalteams, die gerade erst im Aufbau sind. Ich habe zum Beispiel gestern nach unserem Spieltag Lasse mit Norbert, einem unserer Safeties, geredet, der jetzt in einer ungarischen Nationalmannschaft spielt, die wirklich erst seit einem halben Jahr angefangen hat, dann auch zu trainieren. Und da fehlt einfach noch viel Wissen, da fehlt noch viel Expertise und auch einfach Skills im Flag Football. Die werden kommen, auf jeden Fall. Aber wir müssen uns davon verabschieden, dass Nationalmannschaft automatisch sehr gut heißt.
Ja.
Genau. Von dem Satz von dir kommen wir aber zu einer Nationalmannschaft, die sehr gut ist. Du kannst nochmal einen Satz dazu sagen, aber Gruppe B2, also deine Gruppe, eure Gruppe, Lasse, wurde gewonnen von Browns Italy. Das sind die Italiener, oder? Waren das die italienische Nationalmannschaft?
Das war die italienische Nationalmannschaft mit allem, was Rang und Namen hat. Luke Soratka, Vince Papale und wie sie nicht alle heißen. Wie ich gerade den Kader mir vorstelle oder was sie so haben, war da, glaube ich, alles da.
Dementsprechend überraschend muss ich aber auch sagen, ist, dass sie gegen die, wir nennen sie jetzt mal irische Nationalmannschaft, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das die Nationalmannschaft ist oder einfach nur eine irische Auswahl von Spielern unter dem Namen Irish Wolfshund. Wir haben sie als Craig Addict schon gehabt, wir hatten sie schon als, wie hießen sie, beim Adria Bowl? Wo wir gegen sie gespielt haben im Finale.
Boah, weiß ich auch nicht mehr ganz genau.
Egal, also
Celtic Tigers,
genau. Es sind immer die gleichen. Man erkennt sie auf jeden Fall. Coole Truppe, spielen unentschieden gegen Italien. Finde ich ein unfassbar starkes Ergebnis.
Ja.
Was auch Impact hatte in dieser Gruppe.
Leider.
Nicht nur auf euch, auch werden jetzt Zweiter vor den punktgleichen White Thunder, das sind die dänische Nationalmannschaft, Teil 2, und eben den Munich Spatzen euch, die etwas unglücklich da eben auf Platz 4 landen. Und hier kommen wir nämlich zu diesem Ticker. In der Sport-App steht ihr auf Platz 3.
Ja.
Und ich dachte, geil, Zwischenrunde, ihr hattet einen super Lauf, ihr seid hinten raus viel stärker geworden, nachdem ihr, glaube ich, das erste Spiel ein bisschen verschlafen habt gegen die Dänen.
Ja.
Und Und dann ist alles drin. Und dann irgendwann kommt abends, nachdem der Ticker nicht aktualisiert ist, ja, wir haben jetzt aber schon gegen Norwegen um Platz, was auch immer, gespielt.
Ja, fand ich auch, wir waren uns dann auch nicht sicher, es war nicht ganz so viel. Am Ende kann man sagen, war das schon okay. Am Ende sind wir da selber schuld, wenn wir gegen die Ketzals einen Touchdown mehr machen, dann stehen wir auf dem Platz. Wir haben es dann auch nicht ganz so richtig gecheckt. Dennoch, glaube ich, kann man sagen, zu dem Unentschieden, Browns Italy war in der Gruppenphase nicht so krass überragend, wie das andere Nationalmannschaften waren. Die Irish Wolfhounds haben da auch ganz okay mitgehalten. Die Spatzen verlieren auch nur mit 3 Punkten gegen Browns Italy. White Thunder hat auch nur mit irgendwie 5, 6 Punkten, also ein One-Score-Game, verloren. Das war gut, sicherlich. Das war vielleicht auch dann ein bisschen Gas rausgenommen. Gerade bei 52 Minuten kann man es auch nicht so deutlich machen. Aber sie sind nicht über alles drüber gefahren.
Ja. Genau, bisschen untergegangen, aber das haben wir ja schon erwartet. Das ist das mexikanische Team, die, glaube ich, da so ein bisschen als Fantruppe aufgetreten sind. Ja, also ich glaube, das war zu erwarten, dass die nicht ganz so kompetitiv sind. Du kannst nochmal sagen, wie nah dran sie waren, aber da haben wir schon im Vorfeld gesagt, dass die vielleicht hätten in der Competitive mehr Spaß gehabt. Aber gut, in der Gruppe auf jeden Fall dann letzter und dementsprechend auch nicht weitergekommen. Ich glaube, da können wir nämlich jetzt drauf schauen, wie sah es denn dann, auch wenn ich, wie gesagt, das System nicht verstanden habe, wenn ihr selber verwirrt wart, gab es dann am Ende zumindest einen Baum, der sich dann für Sonntag ergeben hat, wo es dann Richtung den Finalspielen ging. Da können wir, glaube ich, drauf schauen, die Viertelfinals und wie es dann Richtung Finale aussah.
Genau, würde ich auch sagen, diese Qualification Games, es gab so ein paar Seeding Games und es gab dann unten noch für die unteren Teams gab es so Art Placement Games dann noch. Dennoch würde ich einfach quasi sagen, weil dann quasi die Placement Games, kann man ganz schnell sagen, das waren die dritten und vierten aus den jeweiligen Gruppen, die haben um einen Spot quasi noch im Viertelfinale gespielt, die anderen haben quasi dann mit den anderen, die dieses Spiel verloren haben, am nächsten Tag eine Round Robin gespielt. Genau.
Genau, wenn man da drauf schauen, ich glaube, kann man sagen, die Pikes gewinnen die Runde um den 9. Platz, werden 9. mit den 2 dänischen Nationalmannschaften. Ihr gewinnt die Runde um Platz 13 gegen Ljubljana, die Lizards und die Schweden. Und quasi am Ende die kroatische Nationalmannschaft holt sich nochmal 3 Siege gegen eben die Norweger, die Mexikaner und die anderen schwedischen Nationalspieler. Genau das nur um das einmal gesagt zu haben. Und dann schauen wir jetzt aber auf die Viertelfinals. Und ich glaube, da schon fast das Spannendste, Italien gegen Italien. Du hast schon gesagt, das war sehr, sehr cool. Was gibt's da?
Ja, ich meine, es ist halt, man sieht halt die italienische Nationalmannschaft gegen ein italienisches Team und da kommt jetzt wieder Joschs Spruch zu tragen, der heißt, nicht jede Nationalmannschaft ist automatisch gut. Man denkt natürlich, wenn die aus dem gleichen Land kommen, dann sind natürlich die besseren Spieler und ich weiß auch nicht, wie ersatzgeschwächt dann die Legnano 65ers sind gegenüber der Nationalmannschaft.
Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, okay, dass keiner von denen
dort spielt. Kann nämlich sehr, sehr gut sein.
Die Italien hat ja immer, die letzten Jahre immer ja, eigentlich fast nur Tackle-Spieler in der Nationalmannschaft.
Ja, genau, ja.
Die mittlerweile natürlich auch Flag trainieren für die Nationalmannschaft, aber sehr wenig in Vereinteams spielen, sondern eher in der ELF.
Ja, und deswegen geht das Game hier halt 25-28 aus, nach normalen IFAF-Regeln. Das heißt, hier waren sicherlich, ich weiß nicht ganz genau, aber 2 Stops werden da schon dabei gewesen sein, die 65ers hier holen zum Beispiel. Spannendes Viertelfinale. Die anderen Viertelfinals waren, recht deutlich. Patriots gegen Revolution steht 1-0 drin. Das Spiel wurde gespielt, das wurde nicht abgeschenkt oder so. Die haben das gespielt, da haben die Patriots gewonnen. Ich glaube, die wissen nur einfach den Score hier nicht.
Das kann gut sein. Ansonsten sehen wir, glaube ich, recht deutliche Siege von den Rangers, eben den australisch-amerikanischen Auswahlteam gegen London Smoke. Ich glaube, da hat sich dann einfach die Klasse am Ende dann doch durchgesetzt und auch die deutsche Nationalmannschaft, Nuola Backflippers, wie auch immer sie jetzt hier genannt werden sollen, setzen sich gegen die Irish Wolfhounds auch sehr, sehr souverän mit 25 Punkten plus, also 41-26 15 Punkte plus. Ja, ich glaube, das war erwartbar, sodass wir aber hier, glaube ich, sehr spannende Halbfinalbegegnungen bekommen haben. Dann auch nur noch aus Nationalmannschaften bestehend. Quasi Israel gegen Deutschland und Australien, USA gegen Italien. Wer hat da gewonnen?
Ja, die Rangers als Nationalmannschaft bezeichnen würde ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall den Niveau gespielt. Im ersten Halbfinale Die Italien gegen die Rangers war ein schönes Spiel. Vor allen Dingen war es irgendwie von ein, zwei Fehlern geprägt in der Offense. Drops und ich glaube, ein Pick war es auf jeder Seite. Aber gerade, ich meine, Drops kann man auch immer sagen, ja, das war jetzt ein Drop. Oder der Quarterback war unter Druck gestanden, hat den Ball nicht so gut geworfen, dann war der Receiver in einer schlechten Position. Trotzdem waren da meiner Meinung nach oft zwei Hände am Ball und der Ball war am Boden. Für dieses Niveau. Ich kann es nicht besser, das will ich nochmal kurz dazu sagen. Am Ende gewinnt es die Rangers mit 32-24. Lassen am Ende auch die Uhr runterlaufen. Das heißt, am Ende hatten sie auch nochmal den Ball. Überraschend für mich. Aber einfach nur, weil ich die Rangers am ersten Tag nicht spielen hatte sehen. Und das erste Spiel war an dem Tag, was ich von ihnen gesehen habe, war das.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, an irgendeiner Ecke finde ich auch das zweite Ergebnis etwas überraschend. Also wir haben gesagt, ich bin auch immer noch der Meinung, dass die israelische Nationalmannschaft eine wahnsinnig starke Nationalmannschaft ist. Aber wenn sie aufgeteilt gegen eigentlich die deutsche Nationalmannschaft spielt und gewinnt, ist das für mich schon ein Zeichen zu sagen, ist mit den Israelis so zu rechnen? Sind die so stark? Haben die Deutschen in dem Halbfinale nicht so das Beste erwischt? Ich meine, 36 Punkte ist an sich jetzt für eine Offense nicht schlecht. 41 zulassen ist eine Menge. Joa, ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass quasi die Hälfte der israelischen Nationalmannschaft dieses Spiel gewinnt.
Ja, und vor allen Dingen haben sie auch nicht zusammengelegt, was man jetzt ja vermuten könnte, sondern es war tatsächlich auch wirklich die Hälfte.
Ja.
Ich weiß nicht ganz genau, wie das aufgeteilt war mit erster und zweiter Kader oder irgendwie sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine die erste Offense mit der zweiten Defense und dann andersrum war. Ja. Aber das weiß ich nicht ganz genau.
Genau, also auf jeden Fall muss ich sagen, ist das überraschend. Am Ende das Finale gewinnen dann die Australier. Holen sich quasi als erstes nicht-europäisches Team, hieß es, glaube ich, den Titel in Kopenhagen gegen die Patriots eben 33-26, sowie im Spiel um Platz 3 schlagen die Italiener die Deutschen auch wieder sehr deutlich, 49-28. Und deshalb möchte ich an der Stelle über zwei Punkte mit euch sprechen, die so ein bisschen für mich rausstechen bei diesem Turnier. Das erste ist ein bisschen so Formcheck deutsche Nationalmannschaft. Was sagt ihr dazu, zu diesen zwei Ergebnissen? Was meint ihr, hat das was zu bedeuten? Ist das quasi einfach nur so bei einem Turnier, bei einem Fun-Turnier kann man mal so einen Tag haben? Was würdet ihr dazu sagen? Und als zweites noch, schon mal angesprochen, über die Rolle von Nationalmannschaften bei solchen internationalen Turnieren.
Ja, ich glaube, erstmal auf deine erste Frage, wie sehen wir die deutsche Nationalmannschaft von ihrem Niveau her? Ich glaube, man sieht leichte Veränderungen und an gewissen Dingen auch Verbesserungen, aber ich muss auch ganz kritisch sagen, es ist noch nicht das Niveau, was ich glaube, dass sie sein könnte. Sie machen sehr viel, sie machen viele Camps, sie waren in Panama, sie waren in Mexiko, jetzt auf dem Kopenhagen Bowl, aber die Dominanz, die Deutschland als Nationalteam eigentlich haben möchte, ist noch nicht so da. Und ich kann nicht genau sagen, ob das eher daran liegt, dass bei der deutschen Nationalmannschaft noch Potenzial da ist, um besser zu werden, oder ob die anderen Nationalteams einfach besser sind. Ich glaube, dass da auf jeden Fall noch einiges zu tun ist und eventuell, da will ich jetzt auch eine kleine kritische Meinung reinlegen, eventuell geht man auch ein bisschen in die falsche Richtung. Was wir so mitbekommen, auch von Leuten im Umkreis der Nationalmannschaft, es wird ja sehr viel auf Athletik gesetzt, es wird sehr viel auf Schnelligkeit gesetzt und teilweise ein bisschen weniger auf das pure Fleck-Know-how, auf die krasse, langjährige Fleck-Erfahrung. Und wenn die Coaches es hinkriegen, diesen krassen Ausnahmeathleten, dieses Fleck-Know-how in dieser jetzt doch in kurzen Zeit bis zur WM noch besser beizubringen und dieses Team sich noch besser einspielen zu lassen, dann kann ich sagen, ja, dann ist der Weg der richtige. Ich weiß aber nicht, ob es für die WM reicht und ich muss vorsichtig anmerken, dass ich glaube, dass es schwierig wird, bei der WM mit der aktuellen Leistung die Gruppenphase zu überstehen.
Da würde ich dir tatsächlich zu großen Teilen zustimmen. Ich habe Ähnliches gehört, dass es ein bisschen... wir haben, glaube ich, an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, dass wir uns wünschen würden, dass man sich ein bisschen dem Vorbild Österreich annähert, zu sagen, wir spielen unsere Fleck-Jungs in der Nazio. Wir schauen, dass wir da gut sind, wo unsere Wurzeln im Fleck-Football liegen und suchen uns da die besten Spieler und weniger diesen Weg zu gehen, wie machen es die Amerikaner und die Mexikaner, weil das einfach eine andere Basis ist, die woanders herkommen. Und wir, glaube ich, einfach da näher an Österreich dran sind, um jetzt mal einfach das Team zu nennen, was die letzten Jahre mit diesen Möglichkeiten wirklich das Maximum rausholt. Was nicht heißen soll, dass die nicht athletisch sind. Auf keinen Fall. Aber trotzdem im Unterschied zu den Amerikanern und den Mexikanern doch sichtbar, dass das zu sehen ist. Ja, wir werden es mit der WM sehen. Natürlich kann uns da das Team auf jeden Fall Lüge strafen und das Potenzial ist da. Das, glaube ich, müssen wir nicht. Kann man klar so sagen. Aber ich sehe auch, dass das wirklich noch ein Weg ist, den sie gehen müssen. Und ich hoffe, sie schaffen es. Aber muss auch sagen, dass es mir ein bisschen Sorgen bereitet, das Ergebnis da.
Okay, ich bin optimistisch gestimmt. Ich habe viele gute Einzelaktionen gesehen. Ich habe gerade in der Gruppenphase, in der Defense war es ab und zu mal mit der Abstimmung vielleicht noch nicht zu 100% perfekt, was ich aber vollkommen nachvollziehen kann. Ich habe trotzdem viele gute Einzelaktionen gesehen. Ich habe auch Benny gesehen, der mehr Intermediate geworfen hat, wie ich das früher von ihm kenne, wo er einfach nur entweder ganz kurz oder ganz tief geworfen hat. Ich habe viele gute Ansätze gesehen. Ich glaube, da ist noch was drin in den nächsten 3 Monaten dann zur WM. Also so lange ist es gar nicht mehr. Wir haben heute den 1.6. werden wir aufnehmen. Also sind es eher noch 2,5 Monate. Genau, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, man darf diese kritische Stimme äußern. Ich glaube auch, dass die Spielerinnen und Trainer da oder die SpielerInnen oder nur die Spieler in dem Fall da ja, selbst, glaube ich, auch ganz gut einschätzen können, wie wichtig dieses Ergebnis jetzt zu werken ist. Ich finde es trotzdem gut, dass sie es machen, weil Teamszusammenhalt, wir sprechen immer wieder darüber, Flag Football ist so eine soziale Sportart und wenn man sich mit den Leuten, mit denen man auf dem Feld spielt, gut fühlt und die noch besser kennenlernt, das tut man auf so einem Wochenendtrip einfach, dann, glaube ich, fördert das nur auch die Spielchemie auf dem Platz.
Super, ja. Genau, dann würde ich noch einen Satz gerne dazu sagen, dass man schon, finde ich, eine Entwicklung sieht, die in irgendeiner Weise verständlich ist, gerade bei dieser ganzen Entwicklung Richtung Weltmeisterschaften, Olympia, dass die Nationalteams versuchen, jede Möglichkeit, sich zu messen, sich einzuspielen, ausnutzen wollen, dementsprechend jetzt auch sehr, sehr präsent sind auf internationalen Turnieren. Wenn man hier schaut, dass 5 bis 6 Nationalteams am Ende unter den Top 8 sind, ist das eine Entwicklung, die ihr kritisch seht Richtung dieser Turniere? Oder sagt ihr, dass das eine Bereicherung ist, einfach bezüglich des Niveaus? Weil ich finde, es ist ein bisschen zwiegespalten. Es ist cool, die Teams da zu haben. Auf der anderen Seite, finde ich, leidet auch so ein bisschen der Vereins-Flag-Football darunter, wenn natürlich die Nationalmannschaften diese großen Turniere nicht kapern, aber sehr, sehr dominieren.
Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Diese Spiele auf dem Turnier da zu haben, ist, glaube ich, eine coole Sache. Trotzdem müsste man entweder das vorher oder deutlich nochmal klarer klarstellen. Wenn ihr euch in dieser Elite Division anmeldet, dann werdet ihr wahrscheinlich gegen so viele Nationalteams spielen. Trotzdem glaube ich, dass auch die Vereine immer gerne auf solche Turniere fahren und man diese Vereine auf diesen Turnieren nicht verlieren darf, weil sonst kommen irgendwann eben die Top-Teams nicht mehr, sonst hast du eben die Nationalteams und dann in Competitive Division kommen dann nicht mehr die ganzen Top-Teams, sonst sieht man irgendwo klassische Teams sind hier, die 65ers, Smoke, diese Teams kommen sonst irgendwann nicht mehr zu diesen Turnieren, weil sie dann kann man auch, also die Frage ist, ob man nicht irgendwie mal sagt, dass man lieber mal ein Wochenendturnier mit 8 Nationalmannschaften ausrichtet und dann das irgendwie als cooles Event verkauft, irgendwo, wo man dann zum Zuschauen kommen kann oder ähnliches, eine Art, keine Ahnung, Nations League im Flag Football oder keine Ahnung was. Es machen ja ein paar Teams immer schon Camps. Die deutsche Nationalmannschaft wird ja auch nochmal nach Basel fahren und dort gegen die Schweizer, Franzosen trainieren. Ich weiß nicht, ob noch jemand dabei ist. Trotzdem ist es kritisch, vor allen Dingen, weil natürlich die Top-Teams dann auch oft immer Nationalspieler verlieren und sie dann dadurch ein bisschen nicht schlechter sind, aber ein bisschen ja, Kader-Dimension erfahren.
Okay. Ja, super. Ich weiß nicht, Josh, willst du noch was zu sagen? Ansonsten können wir auch quasi noch kurz auf die Sieger der anderen Divisions schauen und dann nach Deutschland springen. Da hat ja auch am Wochenende sehr viel stattgefunden. Ich finde, Man kann auf jeden Fall sagen, was mich sehr gefreut hat, ist, die Copenhagen Towers haben die Competitive Division gewonnen. Das heißt, es gibt noch dänische Teams, die hier auf jeden Fall im Vereins Flag Football tätig sind. Das fand ich sehr, sehr schön. Haben ja vor Jahren mal den Big Bowl gewonnen, war mal wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Team. Hier fand ich es auf jeden Fall sehr, sehr schön, das zu sehen, dass die sich den Titel geholt haben. In der Leisure Division kann ich jetzt gar nicht sagen, wer die gewonnen hat. Das habe ich jetzt gerade noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das weiß, wer die gewonnen hat.
Die Leisure Division, das kann ich dir sagen.
Super, weil ich komme irgendwie nicht auf das Ergebnis.
Das haben die Cobras gewonnen.
Ah, die Cobras,
gegen
okay.
Flag Ball Z.
Ja, da kann man jetzt sagen, okay, also kein bekanntes Team, was man jetzt irgendwie gehört hat. Ansonsten die Coed Division haben für mich nicht ganz überraschend die Schweden gewonnen, die ja sehr gemischt waren zwischen ehemaligen und aktuellen Nationalspielern, vielen aus Uppsala vom Team der 86ers, die schon auch damals immer schon sehr, sehr starke Damen auch hatten, fand ich jetzt nicht so überraschend. Die hatten, glaube ich, aber sehr viel Spaß, zumindest aus den Bildern so aus. Und die Damen-Division, ich weiß nicht, Lasse, du bist ja unser ja, absoluter
Experte. Ein, zwei Sachen sagen wir noch zu der Damen-Division, weil es tatsächlich sehr spannend
noch, ja.
war. Wir hatten mit Bunga Malaya ein Team aus Malaysia dabei, was große Teile anscheinend der Nationalmannschaft aus Malaysia waren. Trotzdem muss man, glaube ich, sagen, dass es in der Damen-Competition ein bisschen drei Klassengesellschaft gab. Es gab, ich sage es einfach vorweg, die haben das Turnier auch gewonnen. The Pride 1 hießen sie als britisches Nationalteam, die eine Liga übereingespielt haben. Dahinter die Dukes mit großen Teilen der spanischen Nationalmannschaft, die da nicht mithalten konnten im Finale. Das Finale war wirklich eine sehr klare Sache. Mit 7:33 kommen die Dukes ein bisschen hinter, die aber das Halbfinale gegen die Malaysierinnen 49:6 auch sehr deutlich gewinnen. Also es gab so The Pride als ganz oben, dann eine Klasse drunter waren die Dukes und darunter waren dann noch die anderen Teams. Ganz da hinten gab es dann nochmal Teams, die nochmal etwas schlechter waren. Wo ich noch kurz drauf zu sprechen kommen will, ist die Quetzals, das Damenteam der Quetzals, die mit sehr viel großer Unterstützung aus Kelkheim gespielt haben. Ich weiß nicht ganz genau, wo die Verbindung herkam, aber wahrscheinlich irgendwie über Itzel und Brenda dann irgendwie. Auf jeden Fall hat dann eine Emily, eine Anna Schut und vor allen Dingen eine Nora Tschirner mitgespielt. Nora Tschermak, sorry, jetzt sage ich schon wieder einen falschen Namen. Alter, was ist los mit mir? Nora Tschermak hat mitgespielt, die einen super Job gemacht hat und die in einer Division, wo sie am Anfang sich, glaube ich, nicht viel erhofft haben, am Ende Dritter in dem Turnier werden, hinter zwei quasi Nationalteams, wirklich richtig gut gespielt. Nora hat da ein super Turnier gespielt, auch die anderen Spielerinnen aus der DFLF, die da mitgespielt haben, haben da wirklich richtig, richtig gut gespielt. Das wollte ich nochmal kurz angemerkt haben, weil hier quasi ja eigentlich, für mich war es dann schon so ein bisschen ein deutsches Team, weil das Leistungsträgerin viel aus Deutschland kam, haben hier wirklich einen guten Job gemacht und am Ende das Spiel um Platz 3 auch gewonnen.
Sehr cool, nee, das wusste ich nicht.
Schöne Sache.
Danke, dass du das nochmal dazu sagst. Da sieht man einfach, dass da, glaube ich, auch eine gute Arbeit da ist, was da in Deutschland so alles heranwächst, entsteht. Wir sprechen ja auch gleich nochmal kurz über die DFFLF, kommen aber jetzt, glaube ich, zu unserem kleinen Highlight am Wochenende. Wir springen nämlich jetzt zurück nach Deutschland. In München hat ja quasi unser Heimspieltag stattgefunden. Wir waren alle da, in verschiedensten Rollen. Du hast, glaube ich, gerafft, Josh hast gerafft, ich war dankenswerterweise, sprechen wir gleich noch drüber, als Kommentator im Stream tätig, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und wir hatten, glaube ich, sehr, sehr viele coole Spiele auf sehr hohem Niveau bei einem wirklich top organisierten Spieltag in München und der, wie Josh auch schon am Anfang gesagt hat, sehr, sehr viel auch nochmal Richtung Final Eight Aussagekraft hatte, dass sich sehr, sehr viel auseinandersortiert und wir eigentlich schon langsam, zumindest was die obere Hälfte der Tabelle angeht, Klarheit haben, wen wir in Hannover sehen werden. Genau, ich weiß nicht, wollen wir mit den Ergebnissen starten oder mit dem Drumherum?
Wir starten mit dem Drumherum. Also, ich meine, das war unser Heimspieltag, das heißt, wir sind natürlich nicht ganz objektiv, aber man muss schon sagen, es war ein mega cooler Spieltag. Einmal natürlich wegen des Wetters. Wir hatten strahlenden Sonnenschein, fast zu
viel Sonne.
Zu viel Sonne.
Ich habe es abends gemerkt. Ich war ziemlich durch am Ende.
Ja, ich auch.
Ohne absolut zu spielen.
Ja, wir hatten, du hast es schon gesagt, 6 der 8 Top-Teams da. Und das ist, glaube ich, das Größte für alle, die da gespielt haben, aber auch die zu Hause eben zugeschaut haben. Wir hatten den wahrscheinlich professionellsten Stream, den es in Deutschland, mal abgesehen von der Übertragung in ARD und ZDF, bei den Finals letztes Jahr jemals vom Flag Football gab.
Definitiv.
Ich weiß nicht, Absolut. Ob es schon mal irgendwas in der Größenordnung gab. Vielleicht kurzer Hintergrund. Vielleicht sagt es einigen von euch was. Spontent, ein Streaming-Anbieter für, ich sag mal, Amateursportarten vor allem, war dort in Kooperation mit der DKB, die ja Namenspartner der DFFL ist, wurde das Ganze organisiert. Es gab eine Hebebühne, es gab mehrere Kameras, es gab Mikrofone, die in die Huddle gehalten wurden. Es gab professionelle Kommentare, Kommentatoren. Olli, du hast auch ein paar Spiele kommentiert. Gab eine Regie, die auf professionellste Art und Weise zwischen den verschiedenen Kameraperspektiven hin und her geschalten hat, sodass dieses Spiel oder diese Spiele auf Feld 1 übertragen wurden, ja, in der Qualität eines internationalen Großturniers. Also das war wirklich super. Sowohl Kameraqualität als auch Arrangement, Kommentar, wirklich top.
Und ich muss sagen, ich finde von der Kameraarbeit, mal abgesehen davon, dass zwei von unseren Spatzenjungs da an der Kamera standen, die das dafür, dass sie es noch nie gemacht haben, hervorragend gemacht haben, und da 8 Stunden in der Sonne standen, also Respekt da an euch beide. Ja, wie du sagst, und du meinst auf dem Niveau einer Großveranstaltung, also von der Kameraführung würde ich sagen, war das teilweise besser als WM, EM, was ich da bisher gesehen habe. Klar, Punkt. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen linearen Fernsehanbietern, die da natürlich absolute professionelle Aufbauten haben, aber das war wirklich sehr, sehr cool. Man konnte einfach auch sehen, was der Sport da bildlich hergibt. Und ich muss auch sagen, es hat mich sehr gefreut. Du hast gesagt, wer mit dabei war, die Footballerei war auch mit da. Daniel von der Footballerei war auch Vertreter. Auf dem Kanal kann man ja auch den Relive sehen, des gesamten Streams. Also schaut da gerne nochmal rein. Sind, glaube ich, 8 Stunden feinster Flag Football. Und ich muss auch sagen, die zwei Kommentatoren von Spontent haben wirklich mit sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft das Ganze unterstützt. Die beiden kommen ja eher aus dem Volleyball, haben sich da sehr reingedacht. Wirklich fand ich trotz des, ich glaube, es war ihr zweites oder drittes Flag-Football-Spiel, was sie gesehen haben. Ja. Sehr gut kommentiert. Dann natürlich auch sehr cool, dass Jan Weinreich damit dabei war, der ja auch, glaube ich, in Köln so ein bisschen mit Flag-Football langsam zu tun hat, da auch einiges reingegeben hat. Fand ich sehr, sehr cool. Schön begleitet und natürlich war es für mich auch sehr, sehr schön, dass ich da als Kommentator mit dabei sein durfte. Auch mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, da einfach mal über unseren Sport zu sprechen. Auch dass es mich erwischt hat, dass ich die Spatzen wie die Kelkheimer kommentieren durfte. Das war natürlich sehr, sehr cool. Ich glaube, aber alle, die das gesehen haben, wissen, das ist einfach eine sehr schöne Darstellung. Und für alle, die es nicht gesehen haben, wie gesagt, schaut gerne mal rein. Damit ihr sehen könnt, wie die Ergebnisse, über die wir jetzt sprechen, zustande gekommen sind. Wir hatten nämlich gleich zu Anfang ein wirklich spannendes Spiel. Und zwar hatten wir den Tabellenführer der DFFL, den Rekordmeister aus Waldorf, gegen die Erlangen Sharks, die eine wahnsinnig starke Saison spielen, Zweiter sind in dieser Tabelle. Und die Waldorfer ohne Benjamin Klever vor Ort waren. Ja, und dementsprechend war das Spiel auch echt spannend und knapp. Am Ende gewinnen die Wanderers 27-20. Die Sharks verkaufen sich echt gut in diesem Spiel und verlieren etwas unglücklich. Sollte ein bisschen die Story des Tages sein, aber.
Ja, und ich fand aber auch trotzdem, Benny war nicht da, Keanu, der hat auch im Interview danach gesagt, hat trainiert das ab und zu anscheinend, wirft auch im Training mal ein paar Bälle.
Ja. War sein viertes Spiel.
Also. Die Kommentatoren wussten es am Anfang, glaube ich, im ersten Spiel nicht, dass er nicht da war und die haben das kommentiert, als wäre das so. Er hat das wirklich solide gemacht. Natürlich war nicht jeder Wurf on point. Absolut. Natürlich ist die Playbook-Offenheit nicht so gegeben, wie du sie mit Benny hast, dass er sich wirklich 15 Yards in die Shotgun stellt. Aber dennoch, mit diesem Lauf, den er reinbringt, der wirklich ein ganz anderer Third ist, hat der Teams, die Vons Waldorf scouten, das hat ihnen überhaupt nichts gebracht, weil es war einfach ein ganz anderes Spiel. Die Waldorf-Offense war eine andere.
Definitiv, an der Stelle muss ich aber sagen, Benny ja zu Hause wegen der Geburt seines dritten Kindes. Also viele Grüße an euch zu Hause. Ich hoffe, da geht es allen gut. Er war aber trotzdem mit dabei. Ich habe mir sagen lassen, dass er im Livestream quasi am Handy Plays mitgecallt hat an der Seite.
Ja, habe ich also auch mitbekommen. Ich
kann das nicht.
Genau, ich war bei einem Spiel Berlin Lichtenberg gegen Waldorf an der Sideline, Sidechurch. Und da habe ich das tatsächlich aus erster Hand mitbekommen, wie Benny ja über über, was war es, FaceTime wahrscheinlich, Plays gecallt hat, Tipps gegeben hat für Keanu. Also war super.
Sau stark. Okay,
Also wie
also,
gesagt, das erste Ergebnis, genau.
genau, Waldorf gewinnt gegen die Erlangen Sharks, die sich hier gut verkaufen. Parallel auf dem Platz verlieren die Steelers Dukes 0 zu 72 gegen die Kelkheimer. Wir können auch die Steelers Dukes Spiele hier, glaube ich, recht schnell abarbeiten heute. Bei Steelers, die waren ersatzgeschwächt. Ich habe mit ihnen ein bisschen gesprochen gehabt. Mir wurde gesagt, vom Mittwochstraining bis zum Spieltag am Samstag haben sich irgendwie noch vier Leute krank, beziehungsweise nicht gut gefühlt, waren deswegen nicht dabei. Der Starting Quarterback war einer davon, der nicht dabei war. Der jetzt Quarterback spielt, der spielt normalerweise Receiver, glaube ich, oder der Leo Ilgen.
Der auch gleichzeitig, der musste quasi die Rolle des Quarterbacks neu spielen und hat in der Defense
Ja,
gespielt, dass er auch
ich
nicht
fand es
spielt.
auch krass. Und das bei 30 Grad auf einem Kunstrasen, der dann auch nochmal von unten ein bisschen hochheizt. Respekt dafür auf jeden Fall. Dafür muss man sagen, hat das nicht unendlich schlecht gemacht. Trotzdem bringen sie hier sehr wenig Punkte aufs Board. Er hat oft nicht die richtigen Reads gehabt und auch wenn er die richtigen Reads hatte, sie auch dann oft zu oft nicht getroffen.
Ich meine, man muss sagen, das ist natürlich schade für Strelitz, aber realistisch betrachtet hätten sie auch in Bestbesetzung wahrscheinlich gegen die drei Teams, gegen die sie gespielt haben, Kelkheim, München und Augsburg Lions, wahrscheinlich keine Siege geholt. Das heißt,
Genau.
ja, schade, aber im Abstiegskampf hat es ihnen wahrscheinlich nicht geschadet.
Sehe ich auch so. Deswegen gehen wir auch direkt weiter. Steelers Dukes gegen Spatzen auf Feld 1 dann. 0 zu 58. Ähnlicher Punkt. Ja, über die Spatzen sprechen wir gleich noch genug. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter zu Lichtenberg, zu dem Lions-Duell auf Feld 2, leider nicht im Stream. War ein schönes Spiel anzusehen. Positiv überrascht hat mich hier. Ich war weiter in dem Spiel, deswegen kann ich so ein bisschen drüber reden. Lichtenberg hat mich die Defense sehr überzeugt, muss ich sagen. Haben wirklich einen guten Job gemacht. Die Augsburg Lions Offense, ja, immer noch ohne Powell, aber auf 13 Punkte zu halten, das ist eine super Sache. Die Augsburg Lions waren auch etwas ersatzgeschwächt, hatten auch einen Receiver aus der zweiten dann mit dabei. Ja, deswegen geht das Ergebnis so für mich in Ordnung. Ob es das Final, wenn es das Spiel am Final Eight nochmal geben wird, ob es genauso ausgeht, weiß ich nicht. Für diesen Spiel war Lichtenberg einfach hier besser.
Ich glaube, wir können an der Stelle auch so ein paar Storylines einfach schon mal abhaken. Also du hast gesprochen, 58-0, damit von den Spatzen gegen die Dukes, damit qualifizieren sich die Spatzen im ersten Spiel, nämlich schon fürs Final Eight. Da hat noch ein Sieg gefehlt. Das heißt, da war der ganz große Druck weg. Und auch wenn du sagst, die Augsburg Lions verlieren gegen Lichtenberg, das auch sicherlich in Bestbesetzung durchaus ein mögliches Ergebnis, holen aber relativ deutlich gegen Nürnberg und Strelitz zwei Siege, die sich auch schon sehr, sehr nah ans Final Eight Ticket bringen. Sie waren ja so ein bisschen in Gefahr. Ich glaube, jetzt mit diesen zwei Siegen sichern sie sich da schon auf Platz 7, Platz 8 ab. Das noch als Storyline. Und auch über die Kelkheim Lizards können wir kurz abhaken. Die hatten nämlich, ich nenne es mal, zumindest in zwei Spielen einen sehr dankbaren Spielplan, auch einen sehr guten Tag. Also sie haben wahnsinnig stark gespielt, auch gerade im letzten Spiel. Aber mit den Siegen gegen Strelitz und gegen Nürnberg sind auch die fest qualifiziert fürs Final Eight und auch da hilft natürlich am Ende der Sieg, über den können wir noch kurz sprechen gleich, gegen die Erlangen Sharks. Aber das heißt so, das, was wir meinten, das Feld füllt sich, ich glaube, wir haben jetzt sechs fest qualifizierte Teams. Mainz und Augsburg fehlt, glaube ich, noch
Genau,
ein
ja.
Sieg oder so. Wir können fast davon ausgehen, dass die acht Teams dann in Hannover auf dem Platz stehen werden. Wir haben, glaube ich, drüber gesprochen. Wir können zwei, drei Spiele nochmal highlighten, die zum Glück alle im Stream waren. Waldorf gegen Lichtenberg. Etwas überraschend für mich, dass die Lichtenberg Lions tatsächlich gegen eben Waldorf ohne Benny mit einem Punkt verlieren. Sehr, sehr spannendes Spiel. Hätte auch andersrum ausgehen können. Aber da nochmal Shoutout an Keanu und die Wanderers, die sich da tatsächlich sehr, sehr gut verkaufen in der Besetzung. Aber auch gerade über eine sehr gute Defense in dem Spiel auch kommen. Also auch wenn es 30 Punkte sind, aber da halten sie natürlich auch ein bisschen den Rücken frei.
Ja, Lukas
Absolut.
Fischer, der
Also
auch Blitz super Job gemacht hat.
ja, definitiv.
Ja, also das
Und
Spiel würde ich sagen, auf jeden Fall für mich das Spiel des Tages. Also sowohl von der Qualität als auch von der Spannung. Es war am Ende, lag es an einer Two-Point-Conversion. Wir sehen das Ergebnis 30-31 für Waldorf. Die Lichtenberg Lions machen den Touchdown, um eben auf einen Punkt ranzukommen, mit 20, 30 Sekunden noch auf der Uhr und entscheiden sich dann natürlich für die Two-Point-Conversion, um in Führung zu gehen, schaffen das dann leider nicht. Und das ist so eine Sache, das ist einfach ein Coinflip hier bei solchen Teams. Einmal ein bisschen einen Schritt schneller sein, dann ist diese Two-Point-Conversion gut und Lichtenberg gewinnt das Spiel. Also ja, man hätte vielleicht vorher gedacht, okay, Benny ist nicht dabei, das sollte Lichtenberg gewinnen, aber so war es auf jeden Fall nicht. Das war einfach ein ganz, ganz ausgeglichenes Spiel, ja, auf wirklich höchstem Niveau.
Das sind in diesem Moment dann Nuancen, ja, wenn vielleicht auch Marius Hoggenbock den Forstart nicht macht auf dem Extrapunkt, dann spielen sie den auch von der, ja, 10 und nicht von der 15-Yard-Linie. Aber gut, das sind eben die kleinen Sachen, diese Nuancen, ja, die es dann eben bei den Top-Teams dann eben ausmachen. Würde ich auch sagen, war mit eines der Spiele des Tages. Das andere Spiel, was ich auch noch highlighten wollte, werden die Lichtenberg Lions wieder dabei. Die Spatzen gegen Lichtenberg, weil auch das war ein sehr gutes Spiel. Hier waren nämlich beide Mannschaften für den jetzigen Stand vielleicht nicht zu 100% Top-Besetzung, aber in sehr guter Besetzung auf jeden Fall da. Deswegen war das auch vom Ansehnlichen her auch, fand ich, ein sehr, sehr schönes Spiel.
Gab einige Highlight-Catches gerade hinten raus. Von Lorenz Riegler und Olli Braunsdorf. Zwei wahnsinnig gute Catches, die auf der Kamera sehr, sehr gut rüberkommen. Ich glaube, ja, auch uns Team sehr, sehr gefeiert wurden. Natürlich auch auf Seiten der Lichtenberg Lions. Also da gab es einige Highlight-Plays. Es war am Ende weniger spannend, als es hier aussieht. Die Spatzen eigentlich immer in Führung, konnten das Spiel recht gut kontrollieren. Hinten raus sich noch kurz ein bisschen spannend gemacht, aber eben, wie gesagt, durch diesen Wahnsinns-Catch von Olli Braunsdorf dann am Ende den Sieg abgesichert. Ich möchte gerne noch kurz ansprechen, Kelkheim gegen Erlangen. Das war das Spiel, was ich am Ende noch kommentieren durfte, war ein wahnsinniges Offense-Shootout, wo ich jetzt an der Stelle nämlich nochmal beide Offense-Reihen loben möchte. Die Lizards wirklich mal wieder annähernd in Bestbesetzung. Fleming Klein war nicht da in der Offense. Das sicherlich Daniel noch Grumann ein noch auch Downgrade. Nicht. Genau. Aber trotzdem sehr, sehr viele von ihren Top-Receivern wieder mit da. Theo Hack hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. David Pöning wieder mit dabei, ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Philipp Klein hat, glaube ich, keinen Fehler gemacht in dem Spiel, unfassbare Placements geworfen, richtig, richtig stark durchgescored, aber an der Stelle möchte ich auch die Erlangen Sharks nochmal loben, insbesondere, auch wenn es mir leid tut, dass es jetzt diesen Spieltag trifft, Gianni, den Quarterback. Wir haben jetzt viel schon über die Erlangen Sharks gesprochen, über Finn Hermann als Receiver, über Luca Daumenlang, aber natürlich das Team in der Offense, die machen viele Punkte, wird natürlich von Gianni geführt, der an dem Tag vielleicht ein bisschen schlechteren Tag hatte als sonst, aber auch gerade in dem Spiel bewiesen hat, was er für ein wirklich starker Quarterback ist, hier mit einem der besten Teams der letzten Jahre mithält. Am Ende verlieren sie mit 11 Punkten, aber die Sharks trotz dieser 3 Niederlagen zeigen, dass sie echt kompetitiv sind und auch wenn es sich vielleicht schlecht anfühlt, sie auch Richtung Final 8, glaube ich, da selbstbewusst auftreten können.
Ich mag auch das Mindset, das die Erlangen Sharks auf den Platz bringen. Das ist, Luca hat es im Interview, glaube ich, auch in dem Stream wieder, wir werden noch oft auf ihn sprechen kommen, hat das gut gesagt, wir wollen hier jedes Spiel spielen, um anzugreifen, um zu gewinnen. So haben sie es auch von jedem Spiel her gespielt, auch wenn die sicherlich irgendwo realistisch sind mit ihren Dings, aber sie stellen sich irgendwie nicht rein, lassen nicht irgendwie von Anfang an die Uhrzeit runterlaufen oder irgendwie sowas, sondern spielen einen schönen Ansicht, einen Flag-Football, ein bisschen anderen Flag-Football, wie man es kennt, obwohl sie das letztes Jahr meiner Meinung nach ein bisschen mehr gemacht haben. Sie haben sich jetzt so ein bisschen dann auch wieder darauf angepasst. Trotzdem, Erlangen Sharks machen hier trotz 3 Niederlagen 3 gute Spiele.
Und sie sind ja qualifiziert, von daher genau. Ist für die jetzt nichts passiert. Auch die Niederlage der Lichtenberg Lions macht am Ende nichts aus. Wir haben gesprochen, dass alle mit dabei sind und ich glaube, damit können wir den Spieltag abhaken. Wie gesagt, sehr, sehr cool zum Nachschauen. Wir werden, wenn wir dran denken, den Stream nochmal verlinken unten, den YouTube-Link zur Footballerei. Ansonsten den einfach bei YouTube suchen. Genau. Schaut da rein. Gerne da das unterstützen, dass die Leute auch sehen. Wobei wir hatten echt, glaube ich, bis zu 600 Zuschauern im Schnitt. Also sehr, sehr cool, dass das einfach angenommen wird. Ich glaube ansonsten...
Wir haben jetzt über Nürnberg fast gar nicht gesprochen.
Oh ja.
Und zwar, denn... muss man leider sagen, kein schöner Spieltag für sie, denn ihr Starting Quarterback Nico Seidel war nicht dabei, der war auf eine Hochzeit eingeladen, wie ich das mitbekommen habe. Dadurch hat Kai, heißt er glaube ich, einer ihrer Receiver genau, geworfen, ja. Und der hat das gut gemacht, aber es hat leider nicht gereicht. Und wir hatten es ja in der vorletzten Folge schon angesprochen, für Nürnberg bestand und noch die Chance aufs Final Eight, dafür hätten sie aber gegen Augsburg und gegen Kelkheim gewinnen müssen. Das haben sie eben nicht geschafft. Und da muss man jetzt auch zu sagen, hätte, mit Nico Seidel, glaube ich, hätten sie zumindest gegen Augsburg auf jeden Fall eine Chance gehabt. Ob
Definitiv.
gegen Kelkheim, weiß ich nicht. Allerdings ist es damit durch, muss man so sagen. Es ist rechnerisch durch. Die Nürnberg Renegades können leider nicht mehr zum Final Eight schaffen. Mit dem Abstieg haben sie selbstverständlich nichts zu tun.
Nee.
Nichtsdestotrotz wäre hier wirklich mehr drin gewesen. Und das ist dann schade, dass so eine Terminüberschneidung dann doch Impact am Ende auf die Tabellensituation hat.
Ich bin mir sogar recht sicher,
Ja.
dass die Nürnberg Renegades sicher Neunter werden, glaube ich. Aber
Ja,
das
ich
kann auch vielleicht
glaube.
meine Rechnung falsch sein.
Nee, ich
Nee,
weiß nicht, sicher
sie können
Neunter. Ich.
noch, da können wir, genau, wir können kurz, bevor wir zu einer Liga gehen, auch noch ein bisschen auf die Tabelle schauen, um es da vorwegzunehmen. Es gibt im Prinzip nur noch einen auf dem Papier existierenden Kampf um Platz 8 zwischen den Augsburg Lions, theoretisch noch den Mainz Legendaries und aber vor allem den Badener Greifs, die theoretisch noch als einziges Team, was aktuell nicht auf einen der vorderen 8 Plätze ist, noch ins Final Eight kommen können. Dafür müssen sie aber jedes Spiel, das noch vor ihnen liegt, gewinnen.
Und die Lions müssen verlieren.
Die Lions, ich glaube, es reicht, wenn sie das direkte Duell
Oder?
gegen die Lions gewinnen.
Okay, das reicht
Da,
sogar.
das das findet nämlich noch statt. Aber die Greifs müssten dafür gegen Mainz gewinnen. Sie müssten gegen die Spatzen gewinnen. Sie müssten gegen die Lions gewinnen und gegen Düsseldorf. Und das
Das
wird, glaube
ist.
ich, schwierig.
Hartes Programm auf
Ja.
jeden Fall noch.
Ja.
Okay, ich würde auch
Genau.
noch eine ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar gibt es jetzt bei den Spieltagsstatistiken nicht nur noch mehr die Nummern, sondern sie haben das so ein bisschen verknüpft. Vielen Dank da nochmal an die Programmierer, die nehmen da Feedback immer recht schnell an. Und jetzt können wir Namen sehen in den Spieltagsstatistiken. Also nicht nur die Nummern, sondern können wir uns auch zu 100% sicher sein, dass die Namen stimmen. Wenn wir da schon drüber
Das.
reden, Simon Birk fängt 10 Touchdowns an dem Tag und auf 2 kommt noch ein Kelkheim-Spieler mit Theo Hack, der 8 Touchdowns fängt. Sau stark.
Da sprechen wir genau, das war die Offense, die wirklich, wirklich gut aufgelegt war. Und ja, ich glaube, dann machen wir noch einen ganz kurzen Abstecher zum Fünfer-Spieltag, hast du gesagt, war es, oder?
Genau, 5er Spieltag.
In Mainz? Bei den Damen.
Genau, bei den
Dass wir da
Damen
kurz noch, ja.
auch da flog der Ball. 5er Spieltag immer ja so ein bisschen hart für die Teams, muss man sagen. Man spielt entweder oder man refft, man stellt 10 Leute als Ref-Crew. Ja, ich glaube, es macht Sinn, dass es das in der DFL nicht mehr gibt. Ich glaube, in der nächsten Saison wird es auch in der DFLF das nicht mehr geben, um ehrlich zu sein. Aber gut. Ja, wir hatten Teams dabei mit den Kelkheim Lizards und mit den Düsseldorf Firecats, die stand jetzt unter den ersten 4 stehen, also für das Final Four sind. Die haben auch im direkten Duell gegeneinander gespielt. Das Spiel würde ich gerne auf jeden Fall highlighten, weil das deutlich klarer ausging, als man das als man das erwartet hätte. Kelkheim in Vollbesetzung da mit allem, was sie derzeit aufbieten können. Wenn man so will, kann Kelkheim derzeit aus eine Starting 10 in Offense, also Starting Five in Offense und Defense mit nur Nationalspielerinnen oder Jugendnationalspielerinnen aufbieten, was ja dafür zeigt. Und auch hinten, auch darüber hinaus haben sie gute Spielerinnen, gewinnen das Duell gegen die Düsseldorf Firecats klar und machen 51 Punkte. Das heißt, die Offense war hier nicht stoppable. 51 Punkte für eine Dame-Offense ist schon sehr, sehr viel. Also ich würde das mit einer, ja, mit so ungefähr 65 Punkten einer Herren-Offense vergleichen, so ganz grob. Deswegen, das ist schon wirklich stark. Kassieren auch nur einen Touchdown. Das war recht klar. Das andere, was mich gewundert hat, ist, weil wir über die erste Begegnung sehr viel gesprochen hatten, die Mainz Elecorns hatten das erste Spiel gegen die Düsseldorf Firecats gewonnen. Jetzt gehen sie hier 0 zu 54 unter, muss man auch genau so sagen. Hier zeigen die Düsseldorf Firecats, dass sie auf jeden Fall gegen alles, was nicht die Top-3-Teams sind, die derzeit so ein bisschen stärker, glaube ich, sind auf dem Papier, Kelkheim, München und Augsburg, dass sie hier ja, richtig gut spielen. Gegen die Southern Sparkers geht es dann nicht ganz so deutlich aus. Das lässt sich, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Am Ende kann man, glaube ich, sagen, dass Mind Fusion und die Southern Sparkles jeweils einen Sieg holen, der wichtig für sie ist. Die Mind Fusion war sogar ganz knapp dran, gegen Mainz hier einen Sieg zu holen, der vielleicht nicht eingeplant war. Jetzt muss ich gerade nachschauen. Die Southern Sparkles gewinnen nämlich gegen die Mainz Elecorns, die vielleicht an diesem Spieltag nicht im Besten sind, aber das, was ein wichtiger Punkt noch sein kann, wenn wir am Ende der Saison auf den Abstiegskampf gucken. Die Southern Sparkles verlieren aber das direkte Duell gegen die SG Mainz Fusion im Abstiegskampf.
Also, ganz kurz an der Stelle für mich, ich war jetzt nicht so tief drin, aber für mich ist es ein klares Bild, was sich an dem Spieltag zeigt, auch wenn Augsburg und München nicht da waren. Wir haben drei Teams, die weit vor dem anderen stehen. Ich finde, alles andere als München, Augsburg und Kelkheim in der Verlosung um den Titel würde mich extrem überraschen. Düsseldorf nach einer sehr, sehr starken Saison letztes Jahr scheint für mich, zumindest in der Regular Season, eine ganze Ecke schlechter als die drei anderen. Und dahinter ist nochmal eine riesengroße Lücke. Also ein bisschen das Bild, was wir die letzten Jahre auch in der DFFL gesehen haben. Hier denke ich, braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, bis andere Teams noch mit ranrutschen. Ich finde, das hat es nochmal klar unterstrichen, dass einfach Kelkheim jetzt vielleicht ein bisschen aufschließt und
Ich stimme dir
Düsseldorf ein
zu.
bisschen abfällt.
Ich stimme dir zu nach der Lücke nach Düsseldorf. Ich glaube, Düsseldorf kann besser spielen als das, was sie hier gerade präsentieren. Ob sie das dann an einem Finaltag zeigen, ist natürlich die Frage. Und die Kelkheim Lizards spielen auf jeden Fall. Sie haben bis jetzt in Top-Besetzung noch nicht gegen Augsburg und nicht gegen München gespielt. Dieses Duell kommt aber noch. Deswegen, das glaube ich, wird noch recht wegweisend. Ich stimme dir aber sonst, glaube ich, von den Stärkenverhältnissen, was die ersten vier Teams angeht, zu. Genau,
Gut.
ansonsten gibt es, glaube ich, nicht unendlich viel zu sagen.
Und ich meine, zur Damenliga kann man, glaube ich, sagen nach dem Spieltag, dass wir unsere vermeintlichen Top 4 eigentlich schon haben. Also würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, nach dem Auftritt haben die Mainzerinnen wahrscheinlich weniger Chancen und damit haben wir mit Augsburg, München, Düsseldorf und Kelkheim die gleichen vier Teams wie letztes Jahr, aber mit Kelkheim auf jeden Fall ein stärkeres viertes Team. Letztes Jahr
Definitiv
ist Kelkheim ja
deutlich
deutlich
stärker.
abgefangen und damit ist für mich gerade das Final Four wirklich sehr, sehr offen und spannend. Ich würde immer noch ein Finale München-Augsburg tippen, aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Finale. Also Final
Ich bin
Four.
mal gespannt, weil Augsburg hat bis jetzt gegen Kelkheim nur in zwei, Kelkheim war nicht in Bestbesetzung da, gegen München und gegen Düsseldorf verloren. Also auch da kann man mal sehen. Wenn ich jetzt ein Finale tippen müsste, wäre es München-Kelkheim. Aber mal sehen. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend da. Ich glaube auch. Also ich glaube, dass wir hier mit dem Koeffizienten von 0,7 zu 0,45, der direkte Vergleich geht jetzt auch klar an Düsseldorf. Ich glaube, dass die Mainzer jetzt auch vor allem mit diesem Verlust gegen die Southern Sparkles da sich selbst rausgespielt haben.
Ja, nee, ich glaube, das fasst sie richtig zusammen. So deutlich die Regular Season ist, so spannend wird das Final Four. Nächstes Wochenende kein Spieltag in der DFFL, in der DFFLF oder sonst irgendwo, was natürlich daran liegt, dass der Big Bowl in Waldorf stattfindet. Da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen. Ist für viele ein Highlight, einfach im ganzen traditionellen Sinne einfach ein cooles Turnier. Wir werden, denke ich, auch alle in irgendeiner Weise vor Ort sein
Auf jeden Fall.
und da was berichten können. Werden dann auch noch mal auf die FFL 2 gucken. Da habt ihr ja auch am Wochenende gespielt, bevor es dann, ich weiß gar nicht, ist dann ein bisschen, ich weiß, dass wir dann wieder im Juli spielen. Ich weiß, ist dann ein bisschen ruhiger dann, oder? Ich bin mir nicht ganz
Ja.
sicher, was dann im Juni. Im Juni ist nicht ganz so viel,
Da ist
ne?
nochmal ein Nazo-Cat, deswegen ist da, glaube ich, nochmal geblockt.
Weil wenn ich jetzt hier so durchschaue, ich glaube, im Juni findet in der DFFL 2 ein Spieltag statt.
Da finden ein
Genau.
paar statt, genau. Wir haben in
Aber
der
DFFL
DFL
spielt erst
2,
wieder im Juli.
nee, wir haben am 13. Juni einen Spieltag bei den Duisburg Dragons.
Ah, okay. Den habe ich
Der
unterschlagen, ja.
ist vor allem dann für den Abstiegskampf sehr entscheidend. Wir haben Duelle von Oldenburg gegen Würzburg, wir haben Mülheim gegen Oldenburg, Würzburg gegen Duisburg, Duisburg gegen Mülheim. Also das ist im Prinzip der Spieltag, der für mich den Abstiegskampf entscheiden wird.
Und schlussendlich auch, weil wir darüber gesprochen haben, die Badener Greifs, die natürlich hier schon, wenn sie diese Mini-Mini-Mini-Chance noch ergreifen wollen, auch Düsseldorf, Aachen und Mülheim schlagen müssen. Zwei
Genau.
davon sind auf dem Papier machbare Gegner, aber das kann sich da quasi schon final entscheiden, ob noch eine Chance besteht oder nicht.
Genau, ihr dürft
Absolut.
gerne diese Woche noch auf die zweite Folge warten. Wir haben es schon angekündigt, wir wollen ein bisschen über den Big Bowl sprechen und über die Zweitligaspieltage, die an diesem Wochenende noch stattgefunden haben. Deswegen hört da auch gerne wieder rein. Jetzt würde ich sagen, haben wir wieder euch eine Stunde Flag Football aufs Ohr gegeben und wünschen euch eine schöne Restwoche und hoffen, dass wir euch alle oder viele von euch am Big Bowl dann sehen in Waldorf. Bis dann, macht's gut.